Now we're going to join forces, the six of us up front, but of course our speakers will take a lead role here, and we will have a panel discussion.
But maybe, yes, I think we first should invite our first two speakers to comment if they want on the second part. I should switch back to German. Also, Sie haben erstmal vielleicht Gedanken und Anknüpfungspunkte für die beiden naturwissenschaftlich orientierten Beiträge und dann gehen wir nochmal auf die linke Seite weiter und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Ich möchte versuchen, eine Linie zu ziehen, die anknüpft an das, was Herr Dombrovski und die beiden anderen Sprecher, Herr Antes, Herr Timmer, vorgestellt haben. Und lassen Sie mich nochmal bei Frau Müller, Frau Meier und dem Dachbalken beginnen. Man kann das Ganze so sehen, dass im Grunde es bestimmte Ereignisse gibt und die Frage die ist, ausgehend von welchem Weltbild man diese Ereignisse interpretiert. Herr Dombrovski hat das sehr anschaulich dargelegt. Er sprach von Schlacken, sozusagen dem, was aus der Geschichte noch übrig geblieben ist, wo man sagen könnte, dass der armen Frau Müller dieser Dachbalken da auf den Kopf gefallen ist. Das kann man vielleicht in irgendeiner Form religiös erklären. Man kann natürlich auch sagen, wir erklären es überhaupt nicht religiös, sondern wir sagen, schlecht für Frau Müller, gut für uns, denn wir haben empirisches Material. Man kann also sagen, man versucht das Ganze zu optimieren, wie sind Dächer aufgebaut, wie schwer sind Dachziegel, etc., etc., etc. Letztlich läuft es darauf hinaus, und das wäre für mich ein wichtiger Punkt, von welchem Paradigma aus man sich bestimmten Phänomenen nähert. Das, was ich versucht habe in meinem Referat darzulegen, war im Grunde ein Paradigma aus der christlichen Tradition, was heutzutage nicht mehr das leitende Paradigma ist. Es wurde abgelöst durch ein anderes Paradigma und da bin ich Herrn Dombrovski dankbar, dass er neben Luther auch Lessing genannt hat. Denn Lessing mit seiner Schrift Erziehung des Menschengeschlechts hat in gewisser Weise sozusagen das Manifest der Moderne geschrieben. Die Vorstellung, dass, ich sag mal, der Idealzustand auf Erden realisierbar ist. Am Ende meines Vortrages habe ich das im Grunde nur kurz anklingen lassen, indem ich von den beiden unterschiedlichen Geschichtskonzeptionen gesprochen habe. Also ist sozusagen Geschichte ein Konstrukt und ein Ablauf, der auf ein Ende hinausläuft. Das wäre sozusagen die christlich-religiöse Sicht. Oder ist es nach vorne offenes, bei dem gleichsam der Idealzustand in theologischer Terminologie des Paradies für den Menschen realisierbar ist. Das sind die beiden meines Erachtens unterschiedlichen Paradigmen, anhand derer man nun bestimmte Ereignisse interpretieren kann. Also der Apokalyptiker würde sagen, bei der guten Frau Meier, da zeigt sich ein Merkmal in diesem Ereignis der anstehenden Endzeit und es folgen weitere Merkmale. Derjenige, der eher ausgeht von sozusagen der Verbesserungsfähigkeit der Welt, sagt, wir haben hier den empirischen Fall, wir können daraus bestimmte Lehren ziehen und dann kommt im Grunde der Punkt, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die man eben nicht verhindern kann, so wie man jetzt ein besseres Dach baut. Und damit bin ich eigentlich dann bei diesen beiden weiteren Referaten, weil es für mich sehr interessant ist zu sehen, in gewisser Weise die Bemühungen, die Katastrophe vorherzusagen und gleichzeitig auch die Problematik, die damit verbunden ist. Also in Kürze gesagt, was ich für recht wichtig halte, ist, dass man sozusagen überlegt, von welchem Weltbild man ausgeht. Und da liegt mir völlig fern, das ein oder andere zu werten, sondern nur zu sagen, geht man aus von einem Geschichtsbild, was aus der christlichen Tradition kommt, wo sozusagen die Geschichte eher auf eine grundsätzlich andere Welt hinausläuft, die gleichsam vom Menschen nicht selbst realisiert werden kann. Oder geht man davon aus, und das wäre eher das immer besser, immer schneller, immer weiter der Moderne, wir haben selbst in der Hand, diesen Zustand herzustellen, und dann würde man ein bestimmtes Ereignis halt als Katastrophe bezeichnen, die aber empirisches Material gibt, wo man sagen kann, daraus kann man bestimmte Lehren ziehen und nicht in so ein apokalyptisches Szenario integrieren.
Also wie immer bei solchen interdisziplinären Veranstaltungen ist man der Beschenkte. Das ist großartig, weil hier drumherum um mich sitzen alle, die mich beschenkt haben. Wenn man das Revue passieren lässt, dann wird mir schummerig, weil zwei Aspekte im Zentrum stehen. Das ist einmal, was können wir wissen, was wissen wir wirklich und was machen wir daraus? Also die Frage, sind wir schon bei der Informationsgesellschaft angekommen? Und in welchem Maße sind wir bereit, sozusagen die Unsicherheitsbereiche unserer Erkenntnisproduktion mit zu reflektieren? Längst ist ja sozusagen das abendländisch-wissenschaftliche Modell in einer gewissen selbstreflektorischen Krise. Das würde uns vollends in die Krise führen und man müsste einmal überlegen, wie wir da eigentlich herauskommen. Mich hat beeindruckt, und das habe ich in meinem Vortrag hier auch angesprochen, diese Überlegung von Thomas Luckmann, das Selbstbegründungsdilemma der modernen Wissenschaft. Also worauf können wir denn eigentlich bauen? Und das ist auch von den beiden nach uns kommenden Kollegen hier angesprochen worden. Kennen wir die Anfangsbedingungen, die Verlaufsbedingungen und die beteiligten Parameter? Alles, was wir machen, ist retrospektiv. Das sind die Daten, auf die wir gründen. Und dann sind wir im Grunde genommen extrapolierend. Es gibt eine wunderbare Diskussion zwischen Fritz Scharp als Planungstheoretiker und Niklas Luhmann in der sogenannten ökologischen Kommunikation, wo Luhmann gesagt hat, wenn wir nicht wissen, an welchen Schrauben wir drehen und an denen wir drehen, nicht wissen, wie rum und was sie bedeuten, dann sollten wir eigentlich die Finger von allem lassen. Und daraufhin hat Scharf gesagt, ja, aber sollen wir bewegungslos im Bett bleiben? Das ist das Grunddilemma. Und es wäre an der Zeit, wenn Wissenschaft da herausführte und sich auch auf neue Weise sozusagen eine selbstreflektierende Grundlage schüfe. Und das Zweite, das, was ich auch ansprechen möchte, ist ja folgendes Problem. Im Newtonschen Bereich sind wir ungeheuer gut. Also ich lege mich regelmäßig mit Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften an, weil deren Katastrophenlamento ja nichts anderes ist als Markterschließung und Policierungspolitik. Wenn Sie einmal die Parameter global anschauen, die Wachstum indizieren, also pro Kopf Weltbevölkerung, Energieverbrauch, Verkehrsmittel, Bruttosozialprodukt und so weiter, dann sind die Anstiege alle wesentlich massiver als der Anstieg der Katastrophenhäufigkeit. Absolut gesehen wachsen die Katastrophen relativ zu allen anderen Anstiegen, sind sie minimal, sodass man daraus den Schluss ziehen müsste, im Newtonschen Bereich werden wir immer sicherer und immer besser. Das mag aus Lobbygründen auch nicht diskutiert werden. Im sozusagen nicht-Newtonschen Bereich, also ABC und Informationen, werden wir dagegen immer schlechter. Und worauf ich noch gar nicht eingegangen bin und das sozusagen nur am Ende dieser Reflexion. Schon Year2K hat gezeigt, dass unsere selbst erzeugten informationstechnologischen Systeme zu Effekten führen, die wir als Produzenten dieser Systeme nicht mehr prognostizieren können. Das heißt, der Besen des Zauberlehrlings tanzt schon selbst. Das ist noch schlimmer geworden in der Bankkrise. Die Effekte dieser Krise sind sozusagen letztlich nicht mehr kalkulierbar. Also hier gilt das, was Sie gesagt haben, im vollen Umfang. Das heißt, wir erzeugen eine Welt, die zwei Dinge tut. Wir schaffen uns Systeme, die wir nicht mehr durchschauen in ihren Effekten und Folgen. Wir reflektieren das nicht und wir buchen, so wie Herr Antes auch sehr zutreffend gesagt hat, immer massiver auf fremden Konten, also alle Folgewirkungen vom sozusagen Wertezerstörung, Artenvielfalt, die verschwindet, Ausbeutung von Ressourcen, was dann in massiver Weise dahin führt, dass die Zuteilungen, die Sozialtriage auf globalem Niveau, ja, wird ja immer härter. Also in einer Massivität, was wir alles wegklauen und wegverbrauchen, das ist dramatisch. Und wird zu Effekten führen. Dagegen sind Katastrophen, wie wir sie bisher kennen, harmlose Kindergeburtstage. Das alles reflektieren wir nicht. Und das finde ich beschämend für dieses Gattungswesen Mensch.
Ich habe ein ganz Also ich sitze heute Morgen da und versuche auch diese Stränge zusammenzukriegen und es ist nicht so einfach. Und gerade was die Weltbilder angeht, ist auf der einen Seite völlig klar, dieses Nicht-Diskutieren ist eine echte Bedrohung, ich glaube für die Menschheit wirklich, weil wir irgendwann überrollt werden von Dingen, über die wir nie nachgedacht haben. Und dass wir heute nicht drüber nachdenken, das ist eigentlich der Anfang davon. Also zum Beispiel die Situation nach der Schweinegrippe, dieses Nicht-Aufarbeiten davon, war für mich ganz klar ein Zeichen dieser nicht existierenden Auseinandersetzungsbereitschaft. Das ist genau diese Grundhaltung. Insofern spielen Weltbilder eine Riesenrolle. Was mir nur bei den Weltbildern irgendwie fehlt, und da bin ich halt vielleicht ein bisschen zu pragmatisch, es gibt ja noch ein Weltbild, das ist dieses Tod ist Tod. Ja, also ich habe auch eine unmittelbare Bedrohung und die muss irgendwie ja auch noch da rein. Das andere ist alles irgendwie in der Ferne oder philosophisch abgehoben, aber wo ist das, was ich täglich erfahre, was ja bei uns auch gerade über die Medien immer zunehmend stärker dort reinkommt, wie kriege ich das eigentlich in dieses Weltbild rein, was mit uns passiert? Und da ist ein Effekt, den haben wir jetzt einmal aufgegriffen, also in der Medizin spielt das ja alles eine enorme Rolle. Mit jeder Screening-Maßnahme, wo Sie zum Beispiel fälschlicherweise hingehen zum Prostatakrebs-Screening zum Beispiel, kann es sein, dass Sie damit in eine persönliche Katastrophe hineinlaufen, wenn Sie einen Fehler machen. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass man das machen kann. Wie kriege ich das, diese Stränge so zusammen? Also was passiert da eigentlich? Und da gibt es jetzt eine neue Entwicklung, die uns seit einiger Zeit beschäftigt. Das sind die sozialen Netzwerke. Wir haben im Prinzip die Gerüchteküchen des Mittelalters jetzt in die elektronische Wolke verlagert. Und ich war neulich mal ganz erschreckt, da saß ich gegenüber jemanden, den Sie vom Namen her vielleicht kennen, Ben Goldacre. Bad Science gibt es ein Buch, das ist der Schlager, das schreibt für den Guardian. Der saß mir ein paar Meter gegenüber, ich sagte was. Und der hat es dann scheinbar unter dem Tisch sofort getwittert. Und eine halbe Stunde später kriegte ich eine ganz aufgeregte E-Mail, dass Ben Goldacre das und das gesagt hätte. Und da hat er irgendwie unseren Betrieb, Cochrane, in irgendeiner Form aufgefordert, an der Stelle besser zu werden. Das hatte ich gerade gesagt. Und das Problem war, dann haben wir mal hingeschaut, wie viele Folger er hat. 130.000. Und das ist jetzt noch eine Dimension, die da reinkommt, die wir überhaupt nicht im Griff haben. Dass auf der einen Seite die Experten sich weigern, Dinge zu diskutieren und jetzt irgendwie von der elektronischen Wolke links und rechts überholt werden. Und es ist ein völliges Chaos, man kann es nicht anders sagen. Facebook und Twitter schafft auch an diesen Stellen, wo wir erstmal denken, das ist eine völlig andere Welt. Das sind die Schüler, die da ein bisschen abends oder nachmittags über Twitter sich austauschen oder über Facebook. Das ist nicht so. Also auch diese Welten kommen zusammen. Und eine Frage ist, ob die Wissensgesellschaft, bevor sie nicht da ist, schon wieder ausgehöhlt wird durch diese neuen Mechanismen. Das weiß kein Mensch. Und das ist das, was mich gegenwärtig beschäftigt.
Und lassen Sie, nachdem Sie so lange zuhören mussten, zu Wort kommen. Haben wir eigentlich Mikrofone irgendwo? Ja, bringen Sie.
Eine Frage an Herrn Timmer. Und zwar, haben Sie gerade was eingeschalten? Ist schon eingeschalten. Sie haben ja als ersten Punkt der Voraussagemöglichkeit, die deterministische Voraussage des Einsturzes eines Asteroiden auf die Erde angeführt. Ne? Und hier könnte man ja tatsächlich sagen, die Anfangsbedingungen sind eigentlich bekannt. Aber das Problem ist ja dann, ob man einen solchen Einschlag bzw. das Ankommen eines solchen Asteroiden überhaupt entdeckt. Es gibt ja offensichtlich so eine Vorstellung, vor allem unter den Paläontologen, die ja ganz allgemein den Untergang der Dinosaurier jetzt zurückführen auf den Einsturz eines Asteroiden. Aber das Problem ist, die Vorstellung ist ja folgendes. Die fünf großen Massensterben bei den Paläontologen werden heutzutage nach diesen Untersuchungen von Alvarez immer zurückgeführt auf den Einsturz von Kometen oder Asteroiden und so weiter. Aber das Problem dabei ist nämlich die Vorstellung, dass die Häufigkeit solcher Einstürze und Einschläge von Himmelskörpern mit der Größe, ne, dieses also Himmelskörpers zusammenhängt. Und da gibt es so Vorstellungen, in ein paar Millionen Jahren, ne, kann man erwarten, ne, statistisch erwarten, einen Einschlag eines großen Himmelskörpers, der wirklich also große Schaden anrichtet, und zwar auf der Erde. Und je kleiner diese Himmelskörper werden, umso häufiger sind also Sternschnuppen und so weiter und Meteoriten. Das kann man ja eben feststellen. Also in dem Fall ist ja doch die Frage, es gibt zwar deterministische Aussagen, aber die Wahrscheinlichkeit, ne, dass man, dass überhaupt ein solches Ereignis eintritt, ist sehr fragwürdig. So dass man eigentlich sagen könnte, ja, das ist überhaupt keine Gefahr, und Voraussagen sind in dem Sinne nicht sehr also sinnvoll, ne, weil es sowieso so etwas nicht passiert, ne, in unserer Lebenszeit. Ne, weil 65.000 Millionen Jahre, ne, ist eben ein Fall, der mit uns eigentlich nichts zu tun hat. War schade für die Dinosaurier.
Danke, ich hab die Frage verstanden. Ich glaube, man muss hier zwei Sachen auseinanderhalten. Das, was deterministisch ist in diesem Fall, ist von dem Moment, wo wir, ist die Bewegung des Himmelskörpers als solchen. Die können wir sehr, sehr gut beschreiben und vorhersagen. Da, wo jetzt der Zufall ins Spiel kommt, ist, dass es eben einen Asteroiden oder einen Kometen geben muss, der genau die Anfangsbedingungen hat, dass die dann deterministische Trajektorie auf die Erde führt. Und glücklicherweise ist diese Wahrscheinlichkeit gering. Ja, das hat aber nichts mit dem Determinismus der Trajektorie zu tun. Ja, die meisten Asteroiden fliegen still und heimlich irgendwo im Weltall rum. Und zum Glück gibt es eben nur ganz, ganz wenig Ausgewählte, die uns irgendwann treffen werden. Aber das tun sie dann deterministisch. Also von daher gibt es da keinen Widerspruch in der Sache. Ja, und wir müssen uns freuen, dass es nur alle paar hundert Millionen Jahre passiert.
Werner Frick.
Eine etwas größere Frage an Herrn Dombrowski und eine kleinere an Jens Timmer. Herr Dombrowski, mir ist die Rolle metaphysischer Residuen für die Moderne in Ihrem Vortrag nicht ganz deutlich geworden. Also die Luckmannsche These von der gewissermaßen Unabgesichertheit der Moderne. Ich kann schon verstehen, dass Frau Müller, wenn sie übrig geblieben ist und Frau Meier erschlagen wurde, das Bedürfnis hat, das zu rechtfertigen. Ehebruch war der konkrete Fall, Strafe. Aber einen irgendwie plausiblen kognitiven Mehrwert hat das ganz offenkundig nicht. Ich würde sagen, das ist Unfähigkeit zur Akzeptanz von Kontingenz. Im Grunde nicht erklärbares Geschehen. Ein irgendwie psychologisch nachvollziehbarer Bedarf, es gleichwohl zu tun, aber die Erklärungen, die dann geboten werden, sind letzten Endes nicht satisfaktionsfähig. Die Rolle der sekundären Magisierung, die Sie beschrieben haben, ist mir dem Stellenwert nach in Ihrer Argumentation nicht ganz klar geworden. Insbesondere habe ich es nicht mit den Beispielen bruchlos verknüpfen können, die Sie uns gegeben haben. Der betrunkene Schrankenwärter. Er begeht einen klaren Pflichtverstoß. Es ist klar, wenn er 2,5 Promille im Blut hat, wird die Schranke oben bleiben, der Unfall wird sich ereignen. Ich kann das nicht magisch finden, sondern nur fahrlässig, individuell zurechenbares Fehlverhalten, nichts, was nicht eine hohe Predictability gehabt hätte. Noch stärker, dass Taiwan war es wohl, dass das Beispiel mit den geklauten Eisenträgern, wenn man das stabile Stahlgerüst durch Kanister ersetzt, dann wäre das eigentlich magische Ereignis doch nur, wenn das Haus nicht zusammenstürzt. Es musste zusammenstürzen unter solchen Bedingungen. Wiederum scheint mir das ein völlig rational erklärbares, sträfliches, individuell verschuldetes Fehlverhalten zu sein. Magie kann ich da eigentlich nicht erkennen. Kurzum, ich habe ganz offenkundig nicht den Stellenwert des Magiekriteriums in Ihrer Argumentation zulänglich verstanden. Jens, bei dem Challenger-Beispiel, wo auf der Grundlage eines falschen Modells, das erst retrospektiv erkannt wurde, eine Katastrophe ausgelöst wurde, würdest du sagen, dass man das hätte vorher erkennen können? Deine Rechnung, deine Überlegung machte ganz plausibel, dass das Modell, dass man, was man hinterher wusste, auch vorher schon hätte wissen können. Also ist da Schuld, Fahrlässigkeit, Fehlverhalten im Spiel gewesen?
Ja, die Frage an Michael kann ich ganz einfach beantworten. Die Antwort lautet ja. Ja, die haben einfach einen Fehler gemacht bei der Erstellung des Modells, indem sie Daten nicht in Betracht gezogen haben, die ihnen vorlagen. Also das war, um auf die erste Frage einzugehen, das war in dem Sinne persönliches Fehlverhalten und strafbar. Ja.
Also da es so schlecht angekommen ist, habe ich Musik auf der Kindertrompete gemacht. Dafür entschuldige ich mich. Das Gemeinte dahinter ist Folgendes. Es geht nicht darum, ein tatsächliches Fehlverhalten eines Schrankenwärters, wenn er denn betrunken war, Pflichtverletzung völlig in Ordnung, sondern der Zusammenhang ist so, auf der Suche nach Zurechenbarkeit geht man auch gern Wege, die sozusagen als einfacher Ausweg erscheinen mögen. Und dann findet man immer jemanden, der ein Moniereisen geklaut hat oder der nicht ganz auf dem Posten war, aus welchen Gründen auch immer. Das Dahinterliegende aber müsste in Frage gestellt werden. Beispielsweise sind die Bedingungen in bestimmten Industrien so, dass die Arbeitsverhältnisse genau zu dieser, wenn man so will, Schlupfform der Zuverlässigkeit Anreiz verleihen oder nicht, oder sogar die Bedingungen so schlecht sind, dass das zu einem systematischen Phänomen wird und nur gelegentlich in der Katastrophe endet. Alle anderen Kanister, die verbaut wurden, bleiben unentdeckt, alle anderen betrunkenen Schrankenwärter bleiben unentdeckt. Also der Punkt war, auf der Suche nach Zurechenbarkeit müsste ein entstandenes Sozialsystem bereit sein, nach den Realisierungsbedingungen zu fragen. Und das Problem mit Beispielen ist ja immer, nicht alles, was hinkt, war ein Pferd. Manchmal war es auch ein schlechtes Beispiel. Aber ich finde es frappant, dass bei jeder Katastrophe, die im Fernsehen inszeniert wird, man sieht, dass eine Uhr stehen geblieben ist und dass besonders viele Tote in einer Schule waren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, ob in Italien oder in China Schulen. Das Interessante ist, bei Bevölkerungswachstum wird einfach aufgestockt, ohne dass die Statik nachberechnet wird. Das heißt, das wäre für mich ein solcher systematischer Fehler. Aber dann findet man jemanden, wo gesagt wird, ja, die Aufstockung, da war der Beton nicht gut genug, statt nach der systematischen Bedingung zu fragen. Also insofern, ich habe mich offensichtlich schlecht genug ausgedrückt, aber man geht dann lieber den Weg der säkularen Magisierung und macht die kleinen Schlupfe verantwortlich, als zu sagen, hier liegt ein systematischer Zusammenhang vor, der die Umsetzung unserer Erkenntnisse konterkariert. Okay.
Danke, ist das. Ja. Ich möchte eigentlich gleich anschließen. Meine Frage geht nicht nur an Herrn Dombrowski, aber auch, geht das ja, die Frage eigentlich nach dem Systembegriff, den wir da ansetzen. Das heißt, gehen wir davon aus, dass das funktionierende System der Rahmen sein soll und die Katastrophe dann seine Falsifikation. Das war ja Ihr letzter Punkt im Anschluss an Popper. Oder müsste man eher davon ausgehen, und da würde ich eigentlich an Herrn Antes und auch das Beispiel, das er ausgeführt hat, anschließen, müsste man davon ausgehen, dass gerade zumindest in der heutigen Situation nicht das funktionierende System als solches der Beschreibungsrahmen von Katastrophen sein kann, sondern dass wir Katastrophen und insbesondere eben Katastrophenszenarien als Teil des Systems haben, des aktuellen Systems, und das sind dann auch Interpretationsrahmen, Interpretationsvorgaben. Die älteste Interpretationsvorgabe hat Herr Schipper geliefert, nicht? Das ist auch die, immer noch in gewisser Weise gültige oder eine der gültigen Interpretationsvorgaben in unserer abendländischen Gesellschaft. Also es gibt Interpretationsmodelle und die sind Teil des Systems und die führen dann dazu, dass man eben bestimmte Dinge, beispielsweise eben eine Grippepandemie zur Katastrophe macht, sie in dieser Weise fokussiert, heraushebt aus der Kontingenz aller möglichen Ereignisse und dann natürlich auch wieder vergisst. Oder dass man eben in Japan natürlich mit den Tsunamis rechnet und daneben rechnen andere Experten auch mit der Eintretenswahrscheinlichkeit zum Beispiel eines nuklearen Ereignisses, wie man das nennt. Aber die beiden Szenarien werden sozusagen als Bedeutungs- und Deutungsrahmen je getrennt behandelt. Und wenn sie sich dann überschneiden, werden die Dinge unkontrollierbar. Also Frage eben, und das ist natürlich eine Fundamentalfrage, in welchem Rahmen soll man den Katastrophenbegriff überhaupt sinnvoll ansetzen?
Ich möchte ganz kurz noch auf die Frage der Weltbilder eingehen, weil ich Herrn Antes sehr dankbar bin für die Benennung sozusagen dieses weiteren Weltbildes. Sie haben es schön gesagt, Tod ist Tod. Also es gibt sozusagen dieses individualisierte Weltbild, bei dem Menschen ganz bewusst sagen und aus sozusagen voller Überzeugung, ich möchte mich nicht einer der Mastererzählungen zuordnen, sei es irgendwie die christliche oder sei es die der Philosophie. Und da kommt das hinein, wofür ich Herrn Dombrowski sehr dankbar bin und was sozusagen eben unter diesem Begriff Magie so ein bisschen durchwaberte. Wenn man sagt, es gibt sozusagen bestimmte Ereignisse, Sie haben von Kontingenz gesprochen, es gibt Ereignisse, Geschehen, die nicht erklärbar sind. Man könnte ja sagen, da setzen Erklärungsmodelle an und jetzt sozusagen auf der individuellen Ebene greift interessanterweise hier etwas, was in der aktuellen Diskussion gerne als die Wiederkehr des Religiösen bezeichnet wird, nämlich ein magisches Weltbild, bei dem sozusagen die Deutungshoheit über das Nicht-Erklärbare nicht mehr bei den klassischen Religionen liegt, sondern auf der individuellen Ebene ausgehandelt wird. Also man könnte ja mal fragen, um ein konkretes Beispiel zu bringen, warum die Harry-Potter-Romane so populär geworden sind. Die Harry-Potter-Romane dokumentieren zweierlei. Das eine ist sozusagen ein magisches Weltbild und das andere ist die Legitimität paralleler Welten. Also es gibt dieses Gleis 9¾, bei dem man sozusagen von der einen in die andere Welt überschreiten kann. Das ist übrigens auch das mit diesen ganzen sozialen Netzwerken, dass sie ein gewisses Identitätsmanagement haben auf der Ebene der vorfindlichen Welt und gleichsam auf der Ebene der virtuellen Welt. Der für mich interessante Punkt sozusagen jetzt des Religionshistorikers ist der, dass an diesem Punkt sozusagen auf der Ebene des Individuums, wo jemand sich nicht mehr diesen großen Masterparadigmen zuordnet, gleichsam durch die Hintertür, und das war dieser Begriff der Magie, der eben so mit dem Beispiel Frau Müller oder der Schrankenwerte oder was auch immer reinkam, dass da sozusagen die Religion wieder reinkommt, aber auf einer anderen individuellen und gegebenenfalls auch über soziale Netzwerke, auch Internetnetzwerke ausgehandelten Ebene.
Ja, nochmal zu den zwei Qualitäten von Katastrophen. Das war ja das, was ich zu Anfang gesagt habe. Es gibt die Kleinen, die sind Teil vom System, die werden versicherungsmathematisch behandelt. Wenn es öfter zusammen passiert, dann braucht man diese Triage. Und dann gibt's, und die kommen ja auch nicht überraschend, die kommen nur für den Einzelnen überraschend, aber im Mittel sind sie ja völlig unter Kontrolle. Und dann kommen eben die Dinge, wo man wie in Japan nicht drüber nachgedacht hat, ob man Pumpen kapseln muss gegen Wasser, was eigentlich in der Höhe nicht sein dürfte. Und dann ist es völlig überraschend. Also es gibt schon die beiden Qualitäten, aber der Umgang, der ist grenzüberschreitend. Also praktisch die teilweise ungeheure Schlamperei auf menschlicher Ebene im Umgang damit, die sehen wir natürlich im Kleinen genauso wie im Großen. Also insofern kann man die Welten wieder nicht trennen, weil das auch das Training, was damit verbunden ist, sehr stark im Sinne von verbundenen Gefäßen miteinander zusammenarbeitet.
Papin experimentierte mit der Dampfmaschine und stellte an die Royal Society einen Forschungsantrag, damit er weiter experimentieren kann. Und die Society antwortete: Lieber Herr Papin, der wirtschaftliche Erfolg Ihrer Erfindung ist nicht absehbar, deswegen bezahlen wir nichts. Ich gebe dieses Beispiel deswegen, weil es in den Kern Ihrer Frage führt. Gemeinhin verstehen wir unter Katastrophe ein Schadereignis oder man könnte auch sagen einen kontraintuitiven Effekt. Das, was wir gewollt und geplant haben, ist nicht erreicht worden. Das hat eine abstrakte, wenn Sie so wollen, systemische, was immer das sein mag, Ebene, die wissenschaftliche Vorstellung über diese Welt verspricht uns, wir erkennen, wie es funktioniert und wir können das replizieren. Darin steckt sozusagen die Vorstellung der Musterhaftigkeit dieser Welt, denn sonst könnten wir nichts erkennen, und der Wiederholbarkeit der Anwendung. Wenn das immer so gelingt, fühlen wir uns sehr erfolgreich. Wenn es nicht gelingt, haben wir einen kontraintuitiven Effekt, also eine Schadwirkung, und dagegen können wir Maßnahmen einleiten. Das kann die Versicherung sein, das kann sein, sagen, Pech gehabt, dann sterben wir. Und jetzt käme es ja darauf an, und deswegen propagiere ich immer wieder diesen ausgestorbenen philosophischen Probabilismus der katholischen Soziallehre. Japan hat sehr wohl erkannt, dass Tsunamis drohen. Japan hat erkannt, dass Kernkraftwerke im Risikogebiet liegen. Und sie haben eine Auslegungsentscheidung getroffen, die hieß, bis zu einer Wellenhöhe von, bis zu einer Erdbebenstärke von, härten wir unsere Anlagen. Und dieses Funktionsversprechen ist auch immer eingehalten worden. Bis zu dem Moment, wo eben die Welle viel größer und das Erdbeben noch größer war. Aber nun könnte man sagen, kollektiv, philosophischer Probabilismus, wir haben das kollektiv befunden, weil uns andere Härtungen zu teuer waren. Ja, bei einem einmal die Skala einen Punkt hoch, tausendfach mehr Energieentladung. Das heißt, wie vielfach, das müsste man den Bauingenieur fragen, müssen die Mauern höher? Wie viel dicker müssen die Wände sein? Kann man überhaupt solche sozusagen Fluttore vor Fischerstädten bauen? Die haben ja diese Tsunami-Tore. Oder auf deutsche Deichauslegung gefragt, irgendwann wird der Deich so hoch und so schwer, dass er an seinem eigenen Gewicht versackt. Ist nicht beliebig steigerbar. Das heißt, ab irgendwann stehen wir in diesem Problem, das auch angesprochen wurde, nämlich wir müssen über unsere eigene Überlebensfähigkeit eine Entscheidung treffen und sagen, ja, Hägar, wenn der Himmel einfällt, sind wir alle tot. Ist in Ordnung. Wenn man kollektiv so reagiert, dann kann das Erschrecken über das Eintretende nicht so groß sein, denn man hat darüber befunden und gesagt, nee, das war uns zu teuer. Aber genau diese Diskussion wird uns erspart, ja, weil in der Sicherheitssemantik des sozusagen Royal Society Verwertbarkeitsgedankens, ja, was ist Return on Investment, die meisten Dinge zu teuer sind. Der Abschreibungszyklus einer Industrieanlage ist kürzer als das Intervall, das vorausgesagt wird für ein schweres Erdbeben. Die Abschreibungszyklen für Gebäude sind viel kürzer als die durchschnittlich wahrscheinlichen Eintrittsraten großer Erdbeben. Das heißt, längst ist alles abgeschrieben, was man gebaut hat, bevor es höchstwahrscheinlich eintritt. Das heißt, ökonomisch machen wir immer noch einen guten Deal und ökonomisch ist höchstwahrscheinlich Fukushima auch schon, wie es so schön heißt, eingepreist. Ja? Also von daher denke ich, Ihre Frage erscheint zuerst einmal sehr philosophisch, aber ich glaube, dass die viel härteren Antworten alle aus dem Ökonomischen kommen. Und darüber müssen wir, glaube ich, auch mal nachdenken.
Vielleicht für die letzte Frage, wenn ich sonst nicht noch... Okay, zwei noch. Erst Herbert.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was eigentlich der Gegenbegriff zur Katastrophe ist. Bitte? Ja, gut. Nach meinem Eindruck ist es Vertrauen. Und das wäre der Gegenbegriff, über den ich gerne mit Ihnen noch oder vielleicht ein paar Auskünfte hätte. Weil wir leben ja eigentlich mit diesen Katastrophen gut. Wir können sie einberechnen, einerseits, weil wir Vertrauen in Institutionen haben, in manchen Regionen der Welt mehr, in manchen weniger. Und wir haben auch ein eigenes vertrauensschaffendes System, in dem wir unsere eigenen Risiken und nach Erfahrungen abmessen, Aufwand und Ertrag berechnen, jeder für sich. Und wir akzeptieren schließlich nicht unerhebliche Restrisiken, die plötzliche Krankheit, der Unfall, bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn durch Erfahrung oder auch durch Medien dieses Vertrauen destabilisiert wird, versuchen wir was zu verändern, sei es durch bestimmte Vorsorgemaßnahmen oder Ähnliches. Im Grunde ist doch und da kann man vielleicht auch auf den Begriff Gottvertrauen kommen, eine Gesellschaft ohne diese Grundelemente des Vertrauens führt in die Aporie. Dafür gibt es viele Beispiele im Zweiten Weltkrieg. Gesellschaften, die keine rational zurechnungsfähigen Vertrauensperspektiven mehr haben, zerfallen. Auch Kleingesellschaften und sind nicht mehr gewissermaßen als Gesellschaft nicht mehr existent. Insofern ist auch eigentlich die Frage nicht so sehr, einerseits vertrauen wir den Institutionen und den Fachleuten und natürlich vertrauen wir den Experten. Was denn sonst? Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Und wenn wir sehen, dass eine gewisse Zahl von Vertrauensmissbrauch stattfindet, vertrauen wir in weniger und vertrauen dann anderen. Aber natürlich können wir die Risiken, die uns umgeben, nicht delegieren. Wir müssen sie delegieren. Und die Gesellschaft beruht darauf, dass Leute wie wir oder auch andere, die dafür bezahlt werden, bestimmte Dinge zu regeln, dass sie das gut tun. Insofern würde ich sozusagen diese generelle Misstrauenserklärung gegenüber Experten perspektivisch für nicht lebensfähig halten, weil unser gesamtes Zusammenleben darauf aufgebaut ist, nämlich auf Vertrauen. Und das ist im Grunde theologisch nur eine Variante, sozusagen, ob das nun der liebe Gott ist, auf den wir vertrauen, oder ein einigermaßen berechenbares System. Unsere Gesellschaft beruht darauf, dass wir einander und darauf vertrauen, dass diese Katastrophen jedenfalls minimiert werden und dass es Leute gibt, die dafür sorgen.
Eine wunderbare Frage, an der ich mich mit Ihnen gerne lange produktiv schubbern würde. Wo Sie ja recht haben, ist, in arbeitsteiligen Gesellschaften kann man nicht mehr alles wissen, aber wenn Sie so wollen, das Dilemma der arbeitsteiligen Organisation besteht darin, dass die Spezialisten klüger und die den Arbeitsschritt sozusagen an die Spezialisten delegieren, immer dümmer werden. Also sozusagen jede Expertise hat als Kehrseite die Verlaisierung des Restes und damit auch eine Verdummung. Und im Kantschen Sinne hört man die Ketten dann mächtig rasseln. Das zweite Problem, das Sie ansprechen, ist, Vertrauen ist ein Begriff aus der Feudalwelt. Truwe ist die Treue der personalen Beziehung und diese Treue, die Unverbrüchlichkeit des Zusammenstehens, daher kommt das, wäre für mich ein Sozialmechanismus, der in der Demokratie nicht mehr stattfinden dürfte, ich sage es ganz vorsichtig, weil ich mich ja mit Ihnen schubbern und nicht streiten will, sondern im Sinne Luhmanns, es ist eine Vorausleistung, bis ich Erkenntnis habe. Ich muss ja nur so lange treu sein und Vertrauen haben, wie ich nicht weiß, wie der andere reagiert. Je mehr ich weiß, was der andere macht, desto mehr kann ich es dann empirisch beurteilen, habe ich eine Verteilung, eine Häufigkeitsverteilung und kann sogar eine Prognose abgeben. Das heißt, in der Demokratie müsste der Sozialmechanismus eigentlich Kontrolle sein und ganz im Kantschen Sinne selber wissen. Ob wir uns da einigen können. Ja, ich glaube, das Dilemma liegt dort, dass die Bequemlichkeit der Arbeitsteilung auch sehr gern in Kauf genommen wird, um zu entlasten und wir den positiven Aspekt der Entlastung nicht mehr wahrnehmen als Laie werden und nicht mehr wahrnehmen als Kontrolle verlieren und nicht mehr wahrnehmen als Auftrag an uns, die Kontrolle und das verloren gegangene Wissen wieder zu gewinnen.
Es gibt in der Expertenwelt ein Kürzel, das heißt GOBSAT, Good Old Boys Sitting Around the Table. Das sind die Experten, die wir nicht wollen. Das sind die Experten, die sich zum Beispiel in der Medizin freitagabends treffen. Keiner weiß, wer eingeladen hat, keiner weiß, wer es bezahlt, keiner weiß, mit welchen Methoden sie arbeiten, und Sonntagabend ist irgendeine Leitlinie fertig, die irgendwas propagiert, was im Sinne dieser Experten arbeitet. Diese Experten wollen wir nicht. Was völlig klar ist, dass wir Spezialisten, Wissen brauchen und auch einen Umgang damit. Und deswegen, die ganzen Transparenzdebatten, die setzen genau an dem Punkt an, wo Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, glauben, dass mit Vertrauen alles geht. Also zum Beispiel in der Deutschen Impfkommission müssen die Experten, die dort versammelt sind, 8 Jahre zurück alles detailliert aufführen, was sie in irgendeinem Zusammenhang, zum Beispiel industriefinanziert, an Forschung gemacht haben. Das kostet die ein Dreivierteltag. Das ist Kontrolle. Und ich glaube, ohne diese Kontrolle geht es nicht, weil wir einfach zu viele Beispiele haben, wo Experten ihr Expertenwissen schamlos ausnutzen.
Frage. Ich glaube, es geht nicht um Kontrolle oder Gegenkontrolle. Vertrauen funktioniert nach Marktmechanismen. Ein Unternehmen, das geschafft hat, sozusagen bei seinen Kunden ein hohes Vertrauenspotenzial in seine Produkte zu schaffen, hat es geschafft. Das ist eben nicht nur ein Trove im Sinne von ich übergebe Verantwortung und hoffe mal, sondern es ist ein Erfahrungswert. Wenn ich in den USA einen Miele-Kühlschrank kaufe, dann hat das Erfahrungswerte, dem vertraue ich, der braucht 3 Jahre, der kommt aus Deutschland. Wenn ich einen von Waterworld kaufe, dauert er nur 4 Wochen, um das mal ganz trivial zu sagen. Das heißt, das Vertrauenspotenzial, das Vertrauen, das ich aufgebaut habe, ist das Ergebnis eines langen sozialen Prozesses, der Erfahrung mit Zukunftsberechnung verbindet. Und was die Experten angeht, das ist ein Marktmechanismus. Wenn ich mehrfach von Experten, etwa von bestimmten Ärzten oder von bestimmten Disziplinen enttäuscht werde, weil ihre Voraussagen nicht gestimmt haben oder ähnliches, dann geht das Vertrauen weg und das wirkt sich im Marktmechanismus aus. Das heißt, ich werde ihnen weniger Geld geben, ich werde mehr andere nehmen oder ähnliches. Nur das Grundelement, dass eine Gesellschaft zusammenhält, ist das Glauben daran, dass es funktioniert. Wenn das wegfällt, also dieses Vertrauen wegfällt, dann wird eine Gesellschaft aporisch und gewissermaßen, es gibt keine vorhersehbaren Reaktionen der anderen mehr und das eigene und das Gesamtverhalten wird tatsächlich außersozial. Also in der KZ-Forschung etwa haben wir das untersucht, da ist es genau Vertrauen fehlt dann und die Gesellschaft wird völlig unvorhersehbar und etwa wölfisch. Deswegen glaube ich, dass der Gegenbegriff zu diesen Katastrophen, wenn man es versteht, wie ich es eben versucht habe anzudeuten, gewissermaßen mit Katastrophe und Vertrauen, dass sie sich gewissermaßen wechselseitig einander bedingen. Aber in dem Vertrauen steckt auch das Element, dass es einen großen Teil gibt, die ich hinnehmen muss. Sozusagen im Gottvertrauen, dass ich sage, ich weiß, ich bin nicht vollständig geschützt. Das gehört gewissermaßen zu diesem Marktmechanismus dazu, das wollte ich so andeuten.
Das letzte Wort hat unser Plenary Speaker von gestern, Florian Diaco.
I'm going to say it in English. So you mentioned at some point that, Herantes meine ich, you mentioned at some point that there was a prediction of some 30,000 deaths for the swine flu that wasn't. Well, this was done in other countries as well, and in fact, This is a situation when a prediction influences, in fact, the outcome of the catastrophe. Because as an outcome, for instance, in Canada, as an outcome of such a prediction, the government took things very seriously, offered free vaccination for the entire population, and not everybody took it, about 60% of the people. People were aware of how to deal with the problem. Those who got ill were quarantined immediately, so the disease didn't spread. So this was a case in which, of course, a prediction of this kind might have been true if measures had not been taken, but they were taken, so it didn't happen. It's the same, say, with if we predict a collision with an asteroid, it doesn't mean we want it to happen. We want to take measures in order for it not to happen. Of course, things can happen the other way around as well. For instance, it was the case with the dot-com crisis, with the dot-com stock market crash, when a well-known economist from Yale University wrote a book entitled Irrational Exuberance. The media spread the news that the stock market will crash because of the dot-com companies, and everybody started selling dot-com stocks, and of course the market fell. So I would like to ask you to comment a little bit about these aspects of catastrophes, which of course catastrophes don't just happen always because they do, but because also we influence them in a way or another, or they don't happen.
I think your explanation is not correct. So, for example, we had only 7% vaccination rate in Germany, and nothing happened. And especially from Canada, there was one really good analysis which showed that swine flu may even have had a protective effect, reducing deaths from the seasonal influenza. So I think what you try to explain it in simple words, it's much more complex, and nobody really understands what the reason and what the effect was at that time.
Anyhow, your central problem is very important. You're talking about self-fulfilling and self-destroying prophecies. So that, again, is a question on the basis of our judgments of scientific explanations. So do we have a proof criterion for our forecasts? That is an unsolved problem yet.
So, ladies and gentlemen, we've come to the end of the session, and we will now break for lunch, which will give you an opportunity to discuss even more with your colleagues and with our speakers. I would like to thank our four speakers very, very heartily for kick-starting our catastrophe conference this morning in its full working session. I thoroughly enjoyed the talks and the variety of ideas. Thank you very much.